Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Herr, wir versammeln uns um dich, um deine Gegenwart. Herr, wir dich brauchen, weil du in unserer Mitte sein willst, weil du in unserer Mitte, in unserem Lobpreis wohnst, Herr. Und dafür danke ich dir, dass du es erwählt hast, dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest. Und so bitte ich dich, dass du jetzt zu uns so sprichst, dass du unser Herzen erreichst und dass du uns dein, ja, dass du uns berührst und dass du uns Dinge mitteilst, die dir auf dem Herzen liegen und dass du mich jetzt gebrauchst, durch deinen Heiligen Geist zu reden, Herr. Ich danke dir, dass du hier bist, hier in unserer Mitte. Danke, Vater. Dir sei Lob und Preis und Ehre. Amen. Der Begriff Apostel wird ja im Neuen Testament recht häufig gebraucht. Das ist ein griechischer Begriff und heißt Gesandte. Und die Römer haben diesen Begriff übernommen und sie hatten die Angewohnheit, Apostel in einer Flotte von Schiffen mit einer Flotte loszuschicken, also zu senden, Gesandte. Und in dieser Flotte befanden sich Architekten, Sprachwissenschaftler, Künstler, Philosophen und aller Arten von Handwerkern. Also es war so eine richtig große Truppe. Und die Römer haben diese Apostel in eroberte Gebiete geschickt. Und sie sollten dafür sorgen, dass dieses neu eroberte Gebiet so aussah wie Rom. Sie sollten dafür sorgen, die Kultur und das Denken und all das, was in Rom herrschte, in dieses neue Gebiet hineinzubringen. Und das brauchte Jahrzehnte, die haben da also richtig lange dran gearbeitet. Und es war auch das Ziel, dass wenn irgendwann der Kaiser, der Cäsar, in dieses Land kam, dass er sich wie zu Hause fühlt. Und ich finde dieses Beispiel sehr, sehr gut zu übertragen in das, was unser Auftrag ist. Es hat sehr viel damit zu tun, warum wir auf dieser Erde sind. Deshalb ist das Vaterunser auch ein apostolisches Gebet. Es drückt den Wunsch aus, dass sein Wille hier auf Erden geschehe, wie sein Wille auch im Himmel geschieht. Dass wir diese Kultur des Himmels auf die Erde holen. Gott soll sich hier bei uns zu Hause fühlen. Ich hoffe, dass ich heute Morgen in einigen von uns das Verlangen wecken kann, diese Kultur des Himmels ganz neu zu entdecken. Das liegt im Moment sehr stark auf meinem Herzen. Dass ich mehr erfahre von dem, was Gott möchte, was seine Wege sind, was sein Denken ist, wie er die Dinge sieht, dass wir die Dinge mit seinen Augen sehen, mit den Augen des Himmels. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Der Himmel wartet darauf, was wir aus diesem Auftrag tun oder mit diesem Auftrag tun. Und die Mächte des Himmels und die Engel und all diese dienstbaren Wesen warten darauf und stehen bereit, denen zu helfen, die diesen Auftrag annehmen. Der größte Schatz, der größte Wert im Himmel ist die Gegenwart Gottes. Ihr habt das vielleicht an den Liedern heute Morgen mitbekommen, dass das ein bisschen das Zentrum war, die Gegenwart Gottes. Wenn wir uns vorstellen, er ist dort im Himmel überall, zu jeder Zeit, es ist gar kein Licht notwendig, weil er alles ausleuchtet. seine Gegenwart alles hell macht. Es gibt keinen Platz, den seine Herrlichkeit nicht erreicht. Und alles im Himmel ist zu jeder Zeit mit dieser Gegenwart Gottes verbunden. Wir lesen in der Offenbarung, wie die Engel ihn lobpreisen, wie sie ihn erheben und vor seiner Heiligkeit die Augen bedecken, weil seine Herrlichkeit so stark gegenwärtig ist. Es geht alles um ihn. Alles ist ausgerichtet auf seine Person. Und über Jahrhunderte hat sich die Gemeinde sonntags um eine Predigt versammelt, um Lehre. Und das ist wichtig. Predigt und Lehre des Wortes Gottes ist unverzichtbar. Da sind wir uns vollkommen einig. Aber Israel, als es in der Wüste war und Mose ihnen eine Wohnung Gottes gebaut hatten, sie bauten ihre Zelte rund um die Gegenwart Gottes. Und ich finde das ein wunderbares Beispiel zu sehen, wie Gott sich das gedacht hat, weil die Bundeslade war ja ein Auftrag Gottes. Er hat das so gewollt, dass sie ihm eine Bleibe in ihrer Mitte bauen. Und sie zelteten rund um seine Gegenwart. Er hielt sich in dieser Stiftshütte auf. Und sie bauten die Zelte der Begegnung. Sie bauten ihre Zelte um das Zelt der Begegnung. Die Wohnung Gottes. Und wir wissen ja, wenn Mose da drin war und mit Gott Gemeinschaft hatte, dass ihn das sogar äußerlich verändert hat, dass er am Leuchten war und dass er eine Decke drauf tun musste, damit die Leute, ich weiß nicht genau, was und was es für eine Gründe gibt dafür, aber das verschwand dann wieder. Aber die Gegenwart Gottes hat körperlich bleibend Rückstände gehabt bei ihm. Es war sichtbar, dass er dort war. Und die Dinge sind dabei, sich zu verändern, auch bei uns, weil die letzte Zeit wird kommen. Und am Ende der Zeit wird Gott eine Gemeinde haben, die herrlich ist und die vollkommen auf ihn fokussiert ist. Gott ist dabei, unsere Werte zu verändern, nach denen wir uns ausrichten. Die Predigt und Lehre und Ermutigung, Motivation, Ermahnung werden immer wichtig bleiben. Aber wenn wir uns vorstellen, dass sich das Volk Gottes in Einheit versammelt, wo der Fokus und der absolute Hunger von jedem auf dieser herrlichen Gegenwart des lebendigen Gottes gerichtet sind, dann wird sich alles verändern, wenn wir das endlich begreifen, dass das das Zentrum ist, dass er in unserer Mitte wohnen will. Dann würde keiner langweilig im Gottesdienst sitzen. Im Lobpreis, wer sich jeder seiner Herrlichkeit und Gegenwart bewusst, seiner Majestät, wir haben eben gesungen, Majestät, herrliche Majestät, sonst dass uns das Bewusstsein geht, dass wir wirklich ergriffen sind davon, dass Gott hier ist. Und dass er von uns erwartet, dass wir uns so verhalten, als wäre hier ein König im Raum. Und in dieser Herrlichkeit, wenn wir da hineinkommen, dann wird alles möglich sein. Gewunder geschehen einfach so. Ich glaube, einige von uns waren schon auf Seminaren und auf Treffen, wo wir erlebt haben, dass Gott ganz besonders da ist. Weil wir da erlebt haben, diese Menschen, die da sind, die haben alle Hunger nach Gott. Und Gott sieht das. Und Gott reagiert darauf, wie wir hier sitzen. Wenn wir hier sind und erwarten, dass Gott hier ist und dass er zu uns redet, dann wird er reden. Wenn wir hierher kommen, um unsere sonntägliche Pflicht zu erfüllen, brauchen wir nichts zu erwarten. Das alleinige Hiersein bringt dir nichts und Gott auch nichts. Hast du schon mal an einem Lagerfeuer gesessen im Sommer? Und es fing dann so ein bisschen an zu rauchen und der Wind kam und hat dich angeblasen. Und die ganzen Kleider und der ganze Kerl stinkt nach Rauch. Und dann kommst du nach Hause Und der Erste, der dir begegnet, sagt, wow, du stinkst aber nach Rauch. Und dieser Geruch bleibt an dir. Und wenn wir in dieser Herrlichkeit sind, in dieser Herrlichkeit Gottes, und er ist hier, spürbar hier ist, dann wird auch dieser Geruch an uns haften. Wir werden danach riechen, dass wir in seiner Gegenwart waren. Deshalb fand ich das so gut, was du eben sagtest. Du kamst hier rein und hast gesagt, du hast einen Geruch wahrgenommen. Das war wahrscheinlich wichtig, dass du das sagst, damit, weil es hier reinpasst. Weil die Menschen, die in diese Herrlichkeit kommen, auch wenn die keine Christen sind, die spüren das, dass hier was anders ist. Paulus schreibt das mal an die Korinther, in 2. Korinther 2, Vers 14 und 15. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch, Wohlgeruch für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Wir sind ein Wohlgeruch, wenn wir in dieser Herrlichkeit sind. Und die Herrlichkeit ist die manifestierte Gegenwart Gottes, Jesu in unserer Mitte. Das ist Herrlichkeit. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, mit aufgedecktem Angesicht schauen wir die Herrlichkeit des Herrn an. Das ist das, wir schauen Jesus an, seine Herrlichkeit, und werden verwandelt in sein Bild. In dieser Herrlichkeit ist alles leicht. Heilung, Befreiung, Überführung von Sünde. Ich habe von Erweckungsberichten gehört, wo Menschenmengen überführt wurden von Sünde und wo die Menschen einfach weinend auf ihr Angesicht, auf ihre Knie fielen, weil sie von Gottes Gegenwart überführt waren, weil sie sofort wussten und weil der Heilige Geist da war und ihnen ihre ganzen Sünden aufgedeckt hat. Und ich wünsche mir, dass wir das wieder erleben, dass die Gegenwart so dicht ist hier, dass die Leute, die hier als Gäste reinkommen, dass die überführt werden von Sünde. Und ich glaube, das ist möglich. Das hat aber was mit dem zu tun, wie eng wir mit dem Herrn zusammen sind. Die erste Predigt, die Petrus an Pfingsten hält, 3000 Menschen waren total ins Herz getroffen. Das traf sie mitten ins Herz, steht da. Und sie waren sofort überführt. Und haben sich bekehrt. Was sollen wir tun, um da rauszukommen? Diese Gegenwart ist der größte Schatz, den wir haben. Als Jesus getauft wurde und aus dem Wasser kam, sagt die Bibel, dass sich der Himmel öffnet und der Geist Gottes in Form einer Taube auf ihn kam und den Rest seines Lebens auf ihm blieb. Wir müssen uns das klar machen, wenn wir das Evangelium lesen. Jesus ist Gott. In Ewigkeit. Er hat nie aufgehört, Gott zu sein. Aber er hat es freiwillig erwählt, während seines irdischen Lebens hier, sich unter diese Limitationen und die Begrenzungen eines normalen Menschen zu begeben. Er hat alles Göttliche beiseite gelegt und hat als Mensch hier gelebt, mit allen Begrenzungen. Paulus schreibt es den Philippern in Philipper 2, Vers 7, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Damit hat er uns ein Beispiel gegeben, dem wir nachfolgen können. Wenn Jesus als Gott auf dem Wasser gelaufen wäre, wäre das immer noch beeindruckend. Aber ich hätte keinen Grund, dem das nachzutun, weil er ist ja Gott. Wenn Jesus die blinden Augen ans Gott geöffnet hätte, dann wäre das auch kein Vorbild gewesen. Ich bin nicht Gott, ich könnte das nicht nachmachen. Aber wenn ich erkenne, dass er alles Göttliche ablegte und in Abhängigkeit des Heiligen Geistes hier lebte, bin ich nicht mehr zufrieden damit, wie ich jetzt bin, und so bleiben, wie ich will, dann will ich dem näher kommen. Dann will ich, dass mal das Wachstum in mein Leben kommt. Ich habe ein Beispiel, dem ich nacheifern kann. Ich habe die gleichen Bedingungen, die Jesus hatte. Und das war ihm wichtig. Deshalb sind die Evangelien für uns so wichtig, weil wir können dem nachfolgen. Ich weiß nicht, was ich in meinem Leben erreichen kann, aber ich weiß genau, dass nichts geschehen wird, wenn ich nicht diesem Beispiel nacheifere. Das wird nicht von alleine passieren. Ich muss mich entscheiden und sagen, das ist mein Schatz. Vielleicht denkt ihr an das Gleichnis, wo der Mann diese Perle in dem Acker gefunden hat und hat alles verkauft, um diesen Acker zu kaufen, um diesen Schatz zu besitzen. Das ist das, was Jesus damit ausdrücken will. Dass wir diesen Schatz ganz für uns, dass das alles für uns ist. Und deshalb nennt man uns auch Nachfolger Jesu, weil wir dem nachfolgen, was er vorgelebt hat. Und Jesus hat uns gezeigt, wie er die Gegenwart Gottes über alles schätzte. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn kam und auf ihm blieb. Stell dir vor, du hast so eine Taube auf deinen Schultern und willst nicht, dass die wegfliegt. Was machst du dann? Wie wirst du dich bewegen? Du würdest jeden Schritt in diesem Bewusstsein tun, dass die Taube auf deiner Schulter ist und wirst entsprechend dich bewegen. Jede Aktion, jede Bewegung, jedes Wort würdest du so wählen, um diese Gegenwart zu schützen. Wir haben ein wunderbares Geschenk erhalten, den Heiligen Geist. Er ist der absolute Schatz des Himmels. Und wir haben ihn als Geschenk empfangen. Ich empfinde, dass das ganze Leben, das wir hier auf Erden leben, dazu dient, dass wir lernen, diese Gegenwart des Heiligen Geistes zu schätzen in unserem Leben. Alles in unserem Leben ist irgendwie damit verknüpft, welche Beziehung wir zu ihm haben. Wir müssen uns das vergegenwärtigen. Der Heilige Geist ist Teil Gottes. Er ist Teil dieser Dreieinigkeit. Er ist Gott. Und indem er in uns lebt, lebt Gott in uns. Und Paulus ist das sehr wichtig, das zu betonen. Er sagt in Epheser 4, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Und Jesus sagt sogar und setzt da noch einen drauf, in Matthäus 12, Vers 32, wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Wir müssen uns das bewusst machen, wie wichtig das ist. Und es zeigt, wie sensibel der Heilige Geist ist, dass wir ihn beleidigen können, dass wir ihn abweisen können, dass wir ihn dämpfen können. Ich weiß nicht, wie viele Worte in der Bibel da gebraucht werden. Macht Raum dem Heiligen Geist. Diese Person des Heiligen Geistes zu schätzen heißt, zu schätzen, was ihn bewegt. Seine Gedanken zu hören. Das heißt, dass wir stille werden. Und wir sind in unserer Zeit so laut, wir reden ständig. Wir haben ständig, sind wir irgendwo. Wir haben auch zu allem Antworten, aber wir haben unheimlich Schwierigkeiten zu hören, zuzuhören, still zu sein, auszuruhen und zu fragen, Herr, was machst du? Was möchtest du? Zu erwarten, dass Impulse und Führung von ihm kommen, denn dazu ist er gesandt. Er will uns trösten, er will uns leiten, er will uns Worte geben. Er möchte durch mich in dieser Predigt zu euch reden. Und ich muss ihm Raum dafür geben. Wenn ich nur meine Gedanken hier verbreite, dann wird es bei euch nicht viel was ankommen. Wenn ihr aber angesprochen werdet, dann könnt ihr davon ausgehen, dass Gott mich gebraucht hat. Dass es nicht mein Zeug ist, was hier kommt. lebt in uns durch den Heiligen Geist. Und Paulus sagt den Korinther, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Der Geist Gottes wohnt in euch. Jesus hat diese Gegenwart Gottes so tief getragen, dass eine Frau, die nur seinen Saum anrührte und den Glauben hat, dass sie geheilt wurde, sie wurde geheilt. Und die Menschen haben das irgendwie mitbekommen, hat das weitererzählt. Und dann lesen wir 5 Kapitel weiter, dass Menschenmassen kamen und Jesus baten, hey, dürfen wir dein Kleid berühren? Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Wir müssen uns erinnern, er tat das nicht als Gott, sondern er tat das als geisterfüllter Mensch. Und er sagt zu uns, Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere tun als diese. Wir haben das schon oft gehört. Aber wir müssen Dinge so lange hören, bis sie sichtbar werden in unserem Leben. Das zu wissen, nützt uns überhaupt gar nichts. Deshalb habe ich keine Probleme damit, die Dinge zu wiederholen. Weil auch ich das brauche und ich immer wieder erinnert werde. Es passiert mir oft, dass ich nach einer Predigt in der Woche irgendwas tue und sage, meine Güte, was hast du denn am Sonntag gepredigt? Und was tust du hier? Also Gott spricht auch zu mir durch das, was er mir sagt. Und das ist gut so, weil wir alle noch Veränderungen brauchen. Wir sehen dann im Beispiel von Petrus, dass sich das erfüllt, was Jesus sagt, dass er die gleichen Werke tut. Und größere Menschen trugen die Kranken herbei und legen sie an die Straße, weil sie irgendwie wahrscheinlich wussten, dass der Petrus täglich zum Tempel geht und diesen Weg nimmt. Und sie haben die da hingelegt in der Hoffnung, dass der Schatten des Petrus auf sie fällt. Und sie wurden geheilt, weil der Schatten des Petrus auf sie fiel. Meint ihr, der Schatten könnte heilen? Nee, der Schatten war ein ganz normaler Schatten, der konnte gar nichts heilen. Sondern Petrus war voll des Heiligen Geistes. Die Gegenwart Gottes ruhte auf ihm. Durch den Heiligen Geist. Wir lesen das an vielen Stellen. Bei Stephanus wird gesagt, und Stephanus voll des Heiligen Geistes. Und da lesen wir Philippus als Evangelist voll des Heiligen Geistes. Das war die Kraft aus der Höhe, die an Pfingsten gekommen war, die lag auf ihnen und die Gegenwart Gottes bewirkte das alles, was sie taten. Das war für die Urgemeinde vollkommen selbstverständlich. Wir müssen neu lernen, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Durch Gott, durch ihn ist Gott in uns gegenwärtig. In dieser Gegenwart werden all unsere Werte neu ausgerichtet. Er will uns Hunger geben nach mehr. Hunger nach Dingen des Himmels und danach sehne ich mich so sehr. Ich hoffe, dass ich ein paar von euch mitreisen kann, wieder sich danach auszustrecken. Ich habe heute Morgen das eine Lied, was wir eben gesungen haben, ich habe deine Herrlichkeit gesehen, deine Macht. Ich wollte das singen, dann kamen mir die Tränen gelaufen, weil ich dass die Dinge schon erlebt habe und ich habe gemerkt, es hat nachgelassen. Wir sind so beschäftigt mit so vielen Dingen und das ist das Wichtigste. Wir müssen in seine Gegenwart kommen, wir müssen das wieder neu suchen. Es kommt nicht von uns, vom Himmel gefallen. Wir müssen uns danach ausstrecken. Jesus hat mal die seltsamste Predigt seines Lebens gehalten. In Johannes 6, Vers 32 bis 71 wird das erzählt. Und an diesem Tag haben Tausende von seinen Nachfolgern haben ihn verlassen. Er hatte ihnen gesagt, dass sie sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollen. Und sie mochten diese Predigt nicht. Wir lesen da wer kann das hören? Das ist viel zu hart. Jesus hat sich dann seinen Jüngern zugewandt und gefragt, wollt ihr auch gehen? Und Petrus gibt eine sehr tiefgründige Antwort. Er sagt, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Herr, wohin sollen wir gehen? Sie hatten alle Brücken hinter sich abgebrochen, niedergebrannt. Das bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Man kann mit Jesus nicht rumexperimentieren und sagen, ich probiere mal was und wenn nicht, gehe ich wieder zurück. Er ist Gott und fordert unsere ganze Hingabe. Das hatten sie getan. Sie hatten nichts anderes mehr außer Jesus. Petrus sagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ich will mal mit meinen eigenen Worten versuchen, wiederzugeben, wie ich denke, was Petrus einfach gedacht hat. Er hat wahrscheinlich in dieser Art was gedacht. Herr, ich habe keine Ahnung, was du eben geredet hast. Ich verstehe genauso wenig davon, wie die anderen, die gegangen sind. Aber wir wissen nicht, was es bedeutet, dass wir dein Fleisch essen und dein Blut trinken sollen. Aber eins wissen wir. Wann immer du redest, erkennen wir, warum wir am Leben sind. Wann immer du sprichst, werden wir innerlich lebendig. Du berührst uns, deine Predigten und deine Worte sind voller Leben. Ich glaube nicht, dass die damals verstanden haben. Ich glaube, dass die das im Nachhinein sehr wohl verstanden haben. Aber damals haben sie genauso wenig verstanden, wie die anderen, die gegangen sind. Und wenn wir das lesen, wird einem auch ein bisschen komisch. Jetzt können wir das nachvollziehen, was es eigentlich sein soll, aber die Worte waren hart. Sie hatten alles hinter sich abgebrochen und alles auf die eine Karte gesetzt, alles auf diesen einen Schatz, alles hingelegt, um bei Jesus zu sein. Alle Dienste, die wir hier in der Gemeinde haben und die Aufgaben, die Berufungen, und das, was Jesus uns so mitgegeben hat, das ist sehr wichtig. Alle Talente in Leitung oder Lehre, Musik, was auch immer, im Dienst gebraucht werden kann. Aber all dies ist verbunden mit einer übergeordneten Sache. Wir sind geschaffen als Werkzeuge Gottes, auf denen er ruhen will, um diese Welt zu machen wie seine Welt, um die Werte seines Königsreichs mitten unter uns zu bringen, um das Wesen des Himmels auf der Erde zu repräsentieren. Jesus hat das perfekt gemacht. Er war die vollkommene Repräsentation Gottes hier auf Erden. Und er hat gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir sollen den Vater repräsentieren. Ich glaube, deshalb haben wir so viele Gleichnisse, die uns ein Stück weit zeigen wollen, wie das Himmelreich ist. Es ist diese wunderbare Herrlichkeit seiner Gegenwart, die die Atmosphäre an jedem Ort verändern soll, an dem wir kommen. Dafür leben wir. Das habe ich eben vorgelesen, dass der Geruch der Erkenntnis Gottes durch uns zu den Menschen gebracht werden soll. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir einen ganz neuen Hunger nach dieser herrlichen Gegenwart Gottes bekommen und ihr mit aller Kraft nachjagen. Ich lese mal ein paar Verse aus Johannes 3, Vers 1 bis 13. Da geht es um das Gespräch, was Jesus mit Nikodemus hat. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist ein Lehrer, der Lehrer Israels, und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Ein langer Text, aber ich will eigentlich nur der Vollständigkeit halber den Kontext lesen. Es geht nur um, eigentlich nur um zwei Verse. Wir sind uns einig, dass Jesus Gott ist, denke ich. Wir haben eben schon gesagt, dass Jesus als Mensch kam. Er entschied sich, als Mensch zu leben, der in Abhängigkeit von Gott lebte. Und dieser Text sagt uns einiges über diesen Lebensstil aus. Es gibt eine obskure Stelle in unserem Text, die seinen Lebensstil, seinen ganzen Lebensstil repräsentiert. Es ist ein Gedanke, der die Evangelien offenlegt. Ich fange mal mit Vers 12 an. Da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über himmlische Dinge zu euch rede? Er sagt ihnen das, weil er ihnen gerade zwei Beispiele genannt hat, über natürliche Dinge erzählt hat, die das Leben eines Gläubigen illustrieren. Das erste Beispiel bezieht sich auf die menschliche Geburt, wo Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Eine geistliche Wahrheit wird durch ein irdisches Beispiel erklärt. Und dann sprach er über den Wind. Du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Die natürliche Geburt und das Wesen des Windes. Zwischen irdischen Beispielen, die repräsentieren, was in einem Mensch verändert wird, wenn er sich bekehrt. Gott und Jesus benutzt immer wieder Beispiele und Parabeln. Der Grund, warum er über weshalb er über natürliche Dinge spricht, ist, weil er seinen Jüngern die Parallele zwischen Natur und dem Himmel erklären will. Wie auch durch die Gleichnisse. Ihr kennt ja alle den Spruch: Du erntest, was du säst. Und das ist ja ein Beispiel aus der Landwirtschaft. Wenn du Weizen säst, wirst du auch Weizen ernten. Gesegnet sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Er versucht darzustellen, wie die Natur die himmlische Welt widerspiegelt. Aber die himmlische Welt übersteigt das, was die Natur erklären kann. Es gibt Dinge, die haben kein irdisches Gegenüber. Ich kann es nicht, kann keine Vergleiche bringen. Und so fragt er, wenn ich euch durch irdische Parallelen erklären will und ihr das nicht verbinden könnt und verstehen könnt, wie sollt ihr himmlische Dinge verstehen, für die es kein irdisches Beispiel gibt? Das ist das, was er dem Nikodemus sagt. Er möchte uns Dinge aus seiner Welt zeigen, die in unserer Welt nicht zu finden sind. Warum will er uns diese Dinge erzählen, zeigen? Weil wir das beten sollen, wie im Himmel so auf Erden. Er will, dass wir verstehen, wie das Reich Gottes funktioniert. Er möchte uns Appetit machen auf mehr, auf Dinge, die über dem stehen, was Menschen versucht haben zu verstehen, aber nie verstanden haben. Das hat Gott uns offenbart, lesen wir an einer anderen Stelle. Weil wir delegierte Autorität auf Erden sind, um seine Absichten auf der Erde sichtbar zu machen. Wir sollen auf Erden binden, was im Himmel gebunden ist. Um das zu tun, müssen wir wissen, was im Himmel gebunden ist. Wir sollen auf Erden lösen, was im Himmel gelöst ist. Wir haben ein apostolisches Mandat, das Wesen des Himmels hier auf der Erde sichtbar zu machen. Denkt nochmal an das Beispiel mit dem Apostel am Anfang, mit den Römern. Die Abgesandte von Rom in die Gebiete sandten und Gott sendet uns, dass wir das Reich Gottes repräsentieren und es hier in dieser Welt zeigen. Und wenn der größte Wert im Himmel die Gegenwart Gottes ist, was muss dann unser größter Wert hier auf Erden sein? Wir sind aus dem Geist Gottes geboren. Wir haben die DNA Jesu, die Erbsubstanz Christus. Wir sind seine Brüder und Schwestern. Das müssen wir uns wirklich mal vergegenwärtigen. Wir reden das so runter, ohne dass uns das bewusst wird. Wir haben eine Natur erhalten, die nach allem hungert, was von Gott ist. Gott hat diesen Hunger in uns hineingelegt. Ich habe von einem Prediger gehört, der in einer großen Gemeinde tätig ist, in einer größeren Stadt, und die Geschäftsleute kommen in ihr Gemeindebüro und fragen, habt ihr Arbeiter für uns? Wir wollen mehr von euren Leuten, die verändern die Atmosphäre in unserem Betrieb. Wo die arbeiten, kehrt Friede ein. Da hat Beispiele erzählt von Deutschland hier, wo die Geschäftsleute das Gegenteil gesagt haben. Haben gesagt, ich stelle keine Christen mehr ein. Die meinen immer, sie sind was Besonderes, die haben Vorrechte. Und das zeigt, dass hier irgendwas anders ist. Dass diese Menschen tatsächlich irgendwie in einer Demut in diese Firma reingehen und dass sie salzig sind, dass sie Licht sind, dass sie, ja, was auch immer da geschieht, diese Menschen waren keine Christen. Die haben auch nicht gesagt, wir wollen die einstellen, weil die Gegenwart Gottes auf denen ist. Das wissen die gar nicht. Die wissen nur, da wo die arbeiten, ist das Klima besser. Da herrscht Frieden, da ist Versöhnung. Und das wünsche ich mir. Das ist das, was meines Erachtens die größte Art ist zu evangelisieren. Wenn die Menschen fragen, sag mal, was ist denn mit dir los, du bist so anders. Und dann kannst du reden. Du auf einen zugehst und willst dem irgendwas erzählen, die hören nicht zu, aber wenn sie dein Leben sehen und fragen. Ich habe das Beispiel schon mal erzählt vom Hartwig, wo, wo diese Truppe bei ihm war und haben ihn voll gelabert. Er war voller Drogen und alles Mögliche. Und das Einzige, was hängen geblieben war, er hat gesagt, diese Augen, die die hatten, die wollte ich haben. Ich habe gespürt, die waren anders und ich wollte das. Er hat gesagt, ich habe nichts verstanden von dem, was er erzählt, gar nichts. Aber ihr Auftreten, so wie die hier waren, das hatte Leuchtkraft. Vers 13. Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Dieser Vers hat mich immer irritiert. Er hat mich immer daran gerieben. Dachte, was will der da, was soll der bedeuten? Und das ist dieser obskure Vers, den ich eben erwähnt habe. Jesus sagt, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen. Wir wissen, dass Jesus gestorben ist. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist. Das stimmt. Und nach der Auferstehung ist er in den Himmel hinaufgestiegen und wurde verherrlicht. Aber in diesem Text, zu diesem Zeitpunkt, war das noch nicht der Fall. Er war noch auf der Erde. Er war nicht gestorben und noch nicht aufgestanden und er war noch nicht im Himmel. Aber dieser Vers gibt uns das Geheimnis seines ganzen Lebens. Seht ihr das? Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem Sohn des Menschen, der zuvor herabgestiegen ist. Während Jesus auf dieser Erde lebt, ist er ständig mit dem Himmel verbunden. Er war hier mit den Füßen auf der Erde, aber sein Blick war in den Himmel gerichtet. Er war durch den Heiligen Geist, diese eine Teil der Göttlichkeit, und Jesus selbst war der zweite, war mit Gott verbunden, mit seinem Vater. Und das war das absolute Geheimnis seines Lebens. Und er hat immer wieder gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das kann er nur, wenn er das auch wirklich sieht, obwohl er hier ist. Ich rede nur das, was der Vater redet, weil er das hören konnte. Und das hat mich irgendwie ein bisschen getroffen, deshalb war mir das sehr so wichtig. Vielleicht war das alles ein bisschen kompliziert, die letzten zwei Verse. Aber ich glaube, dass das wirklich eine Aussagekraft hat. Wir sollen unseren Blick auf den Himmel richten. Trachtet nicht nach dem, was hier ist, sondern was droben ist, lesen wir. Und genau das hat Jesus getan. Jeder, der zu Jesus kam, wurde geheilt. Und er hat die Menschen geheilt, weil er den Vater das tun sah. Und zum Schluss noch ein Vers von Paulus, weil der hat das in ein wunderschönes Wort gepackt. Er sagt in Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der himmlischen Welt in Christus Jesus. Paulus hat das auch erlebt. Er hatte diesen Draht nach oben. Er konnte das nachempfinden, was es bedeutet, an himmlischen Orten zu sitzen. Und ich sehne mich so danach, da mehr von zu erleben. Und ich glaube, ein Teil davon, diese himmlische Atmosphäre zu erleben, ist, wenn wir es schaffen, im Lobpreis dahin durchzubrechen, dass wir wirklich bedingungslos hier sitzen in Einheit und ihn anbeten. Wo er hier ist und sich freut an unseren Herzen, weil er sieht, die sind voll dabei. Die wollen mich erhöhen. Die wollen wirklich das, ja, meinen Willen tun. Bei denen ist wirklich das Reich Gottes an erster Stelle. Die sitzen da und haben zu Hause einen Sack voll Probleme, aber sie überlassen mir das und kommen hier vor mich und beten mich an. Oh, ist das schön. Danach sehne ich mich, dass wir wirklich hier im Lobpreis das erleben, weil ich glaube, das ist Lobpreis und Anbetung, auch die Zeit, natürlich die Zeit zu Hause. Wir werden dass die Dinge hier nicht erleben, wenn wir zu Hause nichts tun. Wenn wir zu Hause lernen, Gott anzubeten, vor ihm zu sein, jeden Morgen zu sagen, Herr, hier bin ich, was hast du heute für mich? Was ist dein Plan? Das wünsche ich mir so sehr und ich habe die Hoffnung, dass wir hier in dem kleinen Häufchen hier wirklich den Weg finden und ich freue mich auf die Jüngerschaftsschule, weil ich denke, dass das auch nochmal was Intimeres wird, wo wir gemeinsam tiefer reingehen können. Und ich hoffe, dass wir uns alle freuen, dass wir nicht sagen, oh, ein Termin und wie soll ich das alles schaffen, sondern sagen, das ist das, da freue ich mich die ganze Woche drauf. Wir sind als Geschwister zusammen und wir wollen ins Wort gehen, wir wollen vom Herrn hören. Amen. Vater, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Es sind da so viele Dinge, die wir entdecken können, entdecken müssen, Herr. Du hast uns so viel zu sagen. Herr, wir wollen lernen, zuzuhören. Wir wollen lernen, auf dich zu hören, statt ständig zu reden und zu quackeln und auf alles eine Antwort zu haben, dass wir viel mehr unsere Ohren aufmachen und auf das hören, was du sagst. Vor dir sein und lernen, die Dinge, die Situation mit deinen Augen zu sehen. Damit das, was wir tun, auch die Früchte trägt, die du dafür gedacht hast. Weil du möchtest, dass wir heil werden. Du möchtest, dass unsere Ehen wiederhergestellt werden, dass unsere Familien wiederhergestellt werden. Ja, dass wir Salz werden, da wo wir leben, da wo wir sind, dass wir Licht werden. Dass wir als Gemeinde diese Stadt auf dem Berg sind, wo die Menschen sehen, meine Güte, da ist, das ist hell, das ist transparent, da ist Liebe, da kümmert man sich umeinander. Herr, das ist das Ziel, dass die Früchte deines Geistes sichtbar werden in unserem Leben, in unseren Familien, in deiner Gemeinde. Weil wir wissen, dass am Ende der Zeit deine Gemeinde ohne Runzeln und ohne Makel dastehen wird. Danke, dass wir uns darauf freuen können. Danke, Herr. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden, sein wunderbares Shalom. Amen.